Backstage Burner.
Bullshit Stories von der Generation X zur Gen Z.
Moin Holcher.
Moin Jörni, hi.
Holcher, es sind 106 Meilen nach Chicago. Wir haben genug Benzin im Tank. Ein halbes Päckchen Zigaretten, es ist dunkel und wir tragen Sonnenbrillen.
Was sagt ihr das?
Das ist ein Zitat aus dem großartigen Kultfilm von John Landis, Blues Brothers.
This is cracked. Und wir haben überlegt, dass wir halt in diesem Podcast irgendwie so verschiedene Rubriken einbauen. Eine davon kam dir, so in der Nacht über Kultfilme reden. Da habe ich gesagt, geil, über die üblichen Verdächtigen, Star Wars, Blues Brothers, Rocky Horror Picture Show, Psycho, der Pate.
Ja.
Und ja, und dann haben wir eine ewige Diskussion gehabt.
Ja, die Frage, was ist der Unterschied zwischen einem Kultfilm und einem Lieblingsfilm oder so, besten Film oder so, eine Top Ten? Und wir haben gemerkt, es gibt eben Filme, die sind nicht gut gealtert und es gibt Filme, die sind halt immer noch nach wie vor, obwohl sie vielleicht damals bei Erscheinen nicht so finanziell erfolgreich waren, aber immer noch in unseren Herzen.
Die meisten waren wurden ja runtergeschrieben von der Kritik und finanziell tatsächlich nicht erfolgreich und wurden dann im Herzen der Fans halt groß gemacht. Aber du hast auch gesagt, von den üblichen Verdächtigen, den großen Filmen, kennt sowieso jeder alle Fakten. Ich bin der anderer Meinung. Aber da du größer und stärker bist als ich, hast du dich durchgesetzt und wir haben uns geeinigt, dass wir über Filme reden, die wir als Kult oder als Klassiker empfinden, die uns eventuell auch geprägt haben und die eventuell auch nicht so bekannt sind. Und dann jetzt auch nicht alle Fakten runterrattern, sondern einfach nur kurz und knackig die Dinge erzählen und warum man ihn unbedingt entweder nochmal sehen muss oder das erste Mal sehen muss.
Mhm. Oder? Ja, super Idee, auf jeden Fall, so machen wir das.
Genau, also ne, typisches Beispiel ist halt, ich höre zum Beispiel immer noch die drei Fragezeichen zum Einschlafen.
Ja, und ist auch zeitlos.
Ne? Das ist ja der Klassiker.
Das oder? Auf jeden Fall, das da haben wir schon wieder das Wort. Klassiker.
Ja, siehst du, und so wird es die Rubrik sein. Und da fällt mir ein, in den 70er, 80er Jahren hatten diese Filmverleiher ja, diese geile Unart, ausländischen und deutschen Filmen unfassbar dämliche Filmnamen zu geben. So was wie das turbogeile Gummiboot.
Oscar hat die Hosen voll mit Louis de Finet.
In der Unterhose ist gut jodeln.
Ich glaube, mich knutscht ein Elch.
Genau. Oder ich glaube, mich tritt ein Pferd. Dieser unglaublich geile Animal House Film mit John Belushi, den wir auch irgendwann besprechen sollten. Und einen von diesen Titeln hat auch der Film, mit dem ich gerne beginnen würde.
Okay.
Den werden auch viele kennen, viele auch nicht. Mal sehen. Und er trägt den Titel Auf dem Highway ist die Hölle los.
Yeah, gutes Beispiel.
Ist so mega.
Ja. Die heißt im Original nämlich einfach nur
The Cannonball Run.
Ja, tada.
Und das hört sich einfach viel geiler an.
Ja, finde ich auch.
Ist von 1981 und das ist der absolut mega geilste und ultimative Gute-Laune-Film. Also Liebeskummer, guck dir Cannonball an. Job verloren, guck dir Cannonball an. Steuererhöhung, guck dir Cannonball an. Es ist wirklich so. Das ist wirklich unfassbar. Und dieses Star-Aufgebot, ich zähle mal auf, nur die wichtigsten. Burt Reynolds, Roger Moore, Farrah Fawcett, Dom DeLuise, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Jackie Chan oder Peter Fonda.
Und Roger Moore.
Habe ich den vergessen?
Roger Moore. Ja, Roger Moore.
Unfassbar. Mhm. Und Regie führte, also der für mich eigentlich bis dahin völlig unbekannte Hal Needham. Und der ist Stuntman und Stunt-Coordinator. Und jetzt hab ich mir natürlich die Frage gestellt, wie kommt so ein relativ unbekannter Regisseur dazu, so eine Starriege irgendwie in so einen Klamauk-Film zu bekommen und da zu engagieren? Und die Antwort ist einfach, ja, ist wirklich ganz einfach, weißt du? Weil er hat nämlich so Sachen gemacht oder hat mitgemacht bei zum Beispiel Ausgekochtes Schlitzohr, Stars Born, French Connection, Chinatown oder Cactus Jack und hat so eine unfassbare, ja, so ein unfassbares Netzwerk irgendwie aufgebaut.
Mhm.
Und der hat dann einfach gesagt, Leute, kommt doch mal her. Und eigentlich machen ja nur unsere Stunt-Leute die Arbeit. Ihr habt einfach eine gute Zeit, habt ein bisschen Spaß und seht dabei gut aus.
Ja.
Und dann kamen sie alle.
Und so ist es auch passiert. Kannst du mal kurz erzählen, um was es geht in dem Film?
Ah ja, genau. Also das ist eigentlich ganz, ganz einfach irgendwie. Alle zwei Jahre findet halt in den USA so ein illegales Autorennen statt von Küste zu Küste, also von Connecticut nach Kalifornien. Und da das ja illegal ist, müssen sich die Teilnehmer einfach ja, verschiedene Tricks und so einfallen lassen, um auf den Straßen nicht aufzufallen. Und da haben wir dann halt irgendwie zum Beispiel Burt Reynolds, der mit Dom DeLuise, seinem Partner und diesem durchgeknallten Proktologen Jack Elam, wird der glaube ich ausgesprochen, ja, oder?
Stimmt es.
Von hinten auftaucht mit seinem Finger. Dieser schielende Nebendarsteller, der glaube ich in den 70ern fast allen Western mitgespielt hat. Die fahren in so einem gefakten Krankenwagen und völlig geil, falls du dich erinnern kannst, Dom DeLuise, und ich weiß nicht, was die geraucht haben beim Drehbuch, Dom DeLuise, der Victor im Film,
ja,
der verwandelt sich völlig sinnfrei, manchmal in Captain Chaos,
Captain Chaos,
und hat dann auf einmal Superkräfte. Keiner weiß warum, es wird nie thematisiert. Wie dämlich ist das?
Ja, das ist ein bisschen Schizo irgendwie so in dem Film. Ja. Also meistens sind es halt irgendwelche total unpassenden Momente, wo das passiert oder ja, letzten Endes trägt er nie was dazu bei, wenn er diese Superkräfte hat, dass da irgendwie ein Problem gelöst wird. Oder?
Doch, bei der Schlägerei.
Stimmt.
Bei dieser Massenschlägerei.
Stimmt, das war auch, glaube ich, Jackie Chans erstes Mal, dass der in einem US-amerikanischen Film aufgetaucht ist.
Echt?
Mhm. Der fuhr da dieses Spezialgefährt, so à la Dudu oder Herbie, also so ein Mitsubishi-Auto.
Nee, es war ein Subaru.
Subaru.
Also mega Hightech-Subaru. Und kannst du dich erinnern, hat doch, fahren die durch die Wüste und sein Partner schläft und die sind völlig übermüdet und er macht sich so ein Porno an mit einer VHS-Kassette im Subaru. Ja. Ich glaube, The Next Green Door oder so. Ich hörte, das soll so ein Porno-Klassiker sein.
Hab ich nur gesehen.
Demnächst mal bei YouTube reinziehen. The Next Green, ich glaube, The Next Green Door. Also die waren auf jeden Fall in diesem Hightech-Ding. Und dann haben wir natürlich die beiden Buddies, Sammy Davis Jr. und Dean Martin, und die gurken einfach als Priester durch die Gegend.
Absolut, ja, ausgerechnet die beiden. Mhm. Ja, haben dann immer so eine Soutane an, mit so einem weißen Kragen, ja, und Kruzifix, genau.
Und Sammy Davis ist doch bei jeder Gelegenheit, rennt er doch an irgendeinem Münztelefon, kann ich mich erinnern, und ruft irgendwie seinen Makler oder Dealer an oder so und fragt immer so, wie die Quoten stehen fürs Rennen oder so. Ne? Das ist so geil. Ja, und natürlich das Geilste, und nicht das Geilste, aber eins der geilen Sachen, Roger Moore spielt tatsächlich sich selber, also er parodiert seine Rolle als James Bond und fährt in diesem Austin Martin durch die Gegend. Ne?
Ja, und vor allen Dingen in dem James Bond Tux. Und da gab es dann einen Clash mit der Produktionsfirma der James-Bond-Filme, weil Roger Moore spielt in Cannonball Run einen Typen, der sich für Roger Moore hält und trägt dann eben die James-Bond-Klamotten. Und die Leute von James-Bond-Produktionsfirma waren da drüber gar nicht amused. Es gab dann tatsächlich aufgrund des Vorfalls in allen künftigen James-Bond-Verträgen für die James-Bond-Schauspieler die Verfügung, dass die nicht in einem anderen Film eine James-Bond-Tux tragen durften.
Was heißt jetzt nochmal James-Bond-Tux?
Also dieses Dinner-Jacket, also diesen klassischen Smoking.
Ach, das?
Ja.
Also andere Filmfiguren durften nicht diesen Smoking tragen?
Wenn die Schauspieler, die James Bond dann spielen, zum Beispiel Pierce Brosnan später, der durfte in anderen Filmen außerhalb des James-Bond-Universums keinen Smoking tragen.
Das ist ja total strange. Ja. Hat der nicht in... Ach, das war vor James Bond Remington Steele.
Genau.
Ne? Und da hat er das Smoking an.
Da war das kein Problem. Aber wehe, der hätte das dann später in einem Film gemacht. Das hätte ihm dann sehr viel Geld gekostet.
Okay, wusste ich nicht. Wie krank ist das denn?
Ja.
Ja, also ich meine, ich liebe ja diese Filme, wo man einfach merkt, dass da irgendwie so die Stars irgendwie Buddies sind und abends auch gerne mal dann auch einen zusammen trinken gehen. Und eben auch, ja, irgendwie Freunde sind. Und das ist in dem Film, das merkt man in diesem Film halt sekündlich, dass die einfach auch privat irgendwie teilweise verbandelt sind. Also, und die verarschen sich halt ähnlich wie in Ocean's 11, worauf wir auch irgendwann nochmal zu sprechen kommen, wo ja auch die Stars untereinander befreundet sind und sich selber nicht ernst nehmen. Also zum Beispiel hier Sammy Davis und Dean Martin, die spielen ja total mit dem Klischee des ehemaligen Red Packs, wie damals mit Frank Sinatra, wo die durch die Clubs zogen und sich den Arsch zuhauten. Und Dean Martin spielt halt diesen Säufer auch total in diesem Film. Oder halt, wie gesagt, Roger Moore seine Figur James Bond verarscht und sich nicht ernst nimmt.
Adrian Barbeau und Farrah Fawcett waren so die klassischen Sexsymbole, die dann auch dementsprechend so solche Klamotten getragen haben. Also sie wurden mehr oder weniger auf ihre äußeren Reize reduziert.
Das kommt im Film überhaupt nicht vor.
Nein, überhaupt nicht. Nein, wir sind in Burt Reynolds-Film. Natürlich kommt da sowas nicht vor.
Und Peter Fonda nicht zu vergessen, der reitet natürlich geil auf seinem Easy Rider-Image rum, was er ja vorher gespielt hat. Und der fährt ja mit dieser Biker-Gang da durch die Gegend und terrorisiert die anderen.
Peter Fonda spielt da mit?
Ja.
In Canberra Run? No,
der echt? Ist halt dieser Anführer dieser Biker-Gang.
Ah, cool.
Wonach er diese Megaschlägerei ist.
Ah, das habe ich total vergessen. Das war echt Peter Fonda.
Da, nice. Ist doch diese, da wird doch diese Straße gesperrt wegen irgendwelchen Bauarbeiten. Und alle müssen anhalten und gehen dann auf so eine Kneipe zu. Und dann kommt diese Biker-Gang. Und dann haben die so eine Megaschlägerei. Und die kloppen sich doch da die Hirse weich und dann sagt irgendein Bauarbeiter irgendwann so, Straße ist wieder frei, und alle hören sofort auf, sich zu kloppen.
Stimmt, rennen raus.
Springen in die Wagen und mega. Ich habe halt bei diesem Film die ganze Zeit so das Gefühl gehabt, dass der Regisseur sagt, Leute, leg mal den Gin Tonic kurz beiseite, wir drehen jetzt kurz eine halbe Stunde und dann könnt ihr wieder an die Bar gehen. Irgendwie. Das Gefühl hatte ich die ganze Zeit bei diesem Film und es ist einfach, ja, Hal Needham,
ja.
Wie gesagt, von dem habe ich noch nie was gehört. Der hatte noch eine Besonderheit, der hatte so ein Steckenpferd, der hat immer hinter seine Filme diverse Outtakes geschnitten, die bei Cannonball unfassbar geil sind,
ja.
Weil die sind auch synchronisiert.
Ne? Ja, die sind synchronisiert, erzählt, ja.
Wo die Zuschauer noch mal mehr Bock drauf haben.
Und das war super lustig.
So ablachen.
Und man konnte eben auch da sehen, wie gut die sich verstanden haben am Set, was für einen Spaß sie da hatten.
Ja. Naja. Und da ist das Lustige, dass Jackie Chan das da gesehen hat bei diesem Film, was er veröffentlicht wurde, und seitdem er hinter alle seiner Filme Outtakes schneidet.
Cool.
Ja.
Schöner Fun Fact, das ist nice.
Ja, also. Cool. Also Cannonball oder mit dem bescheuerten deutschen Namen Auf dem Highway ist die Hölle los, unbedingt empfehlenswert, einer meiner all-time-favorites.
Yes. Verständlich, sehr verständlich.
Was hast du mir mitgebracht? Oder uns?
Was habe ich auf den Tisch gelegt? Ein Film, den habe ich damals, als der rauskam, tatsächlich noch nicht gesehen. Hat ein paar Jahre dann gedauert, also ich glaube, das habe ich gemacht, dann nachgeholt, als der auf Video kam, von 1984. The Adventures of Buckaroo Banzai Across the Eighth Dimension.
Buckaroo Banzai.
Buckaroo Banzai.
Ja. Ich glaube, den müssen wir in den, wie heißt es, Show Notes verlinken, weil den kann ich schon, wie buchstabiert man den?
B-U-C-K-A-R, Doppel-O ist der Vorname, der Nachname B-A-N-Z-A-I, Banzai.
Ich habe von diesem Film noch nie gehört und ich kenne fast jeden 80er. Warum ist es deiner?
Ja, das ist eine gute Frage. Also, dieser Film ist so eine Mischung aus Science-Fiction, Adventure, Comedy, all over the place. Es geht um einen Rockmusiker, Neurowissenschaftler und Abenteurer, eben besagten Buckaroo Banzai, der so einen Alpha-Laser entwickelt hat. Und damit kann der sozusagen Dimensionstor aufreißen und reist in die achte Dimension. Und zusammen mit seinem Team, also das sind seine Kollegen, im Operationssaal und auf der Bühne, das ist die Band The Hong Kong Cavaliers, kämpft er also gegen die außerirdischen Feinde der achten Dimension, die Erde bedrohen. Voilà, das ist der Plot. Und das ist völlig crazy, weil in dem Film wird sehr viel improvisiert. Es ist eine riesen Riege auch wieder an Stars, ähnlich wie in Cannonball Run hast du hier Peter Weller, John Lithgow, Alan Barkin, Jeff Goldblum, Clancy Brown, der Kurgan aus Highlander zum Beispiel. Und Christopher Lloyd aus Back to the Future, der spielt da auch mit in Buckaroo Banzai. Und
das ist wirklich extrem, das hört sich schwer, also von der Story her, schwer an wie der, einer der ultimativsten Trash-Filme, Krieg der Eispiraten.
Ja, also es hat schon so einen großen Trash-Faktor, ist jetzt nicht ganz so Camp wie Krieg der Eispiraten, der sich selber auch nicht so ganz ernst nimmt.
Okay.
Ja, da fällt Buckaroo Banzai schon ein bisschen mit rein in diese Kategorie. Der Regisseur hatte vorgehabt, hier eigentlich einen Pilot zu machen für eine Serie. Die ist dann aber nie entstanden worden. Es wurde dann zwar angeteasert im Abspann, ähnlich wie bei den James-Bond-Filmen. James Bond Will Return in Live and Let Die zum Beispiel. Wurde dann da behauptet, dass Buckaroo Banzai zurückkehren würde in den nächsten Film Buckaroo Banzai and the Crime League oder irgendwie sowas. Das ist aber nicht passiert. Der Regisseur und Drehbuchautor hatte stattdessen, also W.D. Richter heißt dieser Typ, der hat auch nur zwei Filme gemacht, aber sehr viele Drehbücher geschrieben, die man auch kennt, unter anderem für Invasion of the Body Snatchers von Philip Kaufman mit Donald Sutherland und auch tatsächlich den ja, angeblichen Nachfolgefilm von Buckaroo Banzai mit dem Titel Big Trouble in Little China.
Yeah, Big Trouble in Little China, das ist auch, also nicht mein All-Time-Favorite, aber so ein Indiana Jones Verarsch-Scheißfilm, da müssen wir dringend mal irgendwann drüber reden.
Ja, definitiv. Also der wäre auch auf meiner Liste der Klassiker, der Kultklassiker geworden. Ja,
mit Kurt Russell war
der. Ja, mit Kurt Russell. Und da hast du halt eben so, wenn dir der Film gefallen hat und wenn du dich an den Humor von Big Trouble erinnern kannst, so diese Art von Humor findest du halt eben in Buckaroo Banzai auch.
Also für dich einer der All-Time-Favorites.
Absolut gut, absolut gut. Ja. Was ist denn dein nächster Kultfilm?
Du, da würde ich einsteigen mit einer Frage an dich. Also ich fahre relativ viel Taxi, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wie ist es bei dir, wenn du in ein Taxi steigst und bist du dann genervt, wenn der Fahrer dich anquatscht oder fängst du selber ein Gespräch an?
Ich kann es gar nicht aushalten, ohne ein Gespräch im Taxi zu sitzen, neben jemandem, der mich fährt. Ich bin auch jemand, der vorne ansteigt und nicht hinten. Weil ich dann sowieso die Angewohnheit habe, ein Gespräch zu beginnen mit einem Taxifahrer. Es sei denn, ich merke, dass er keinen Bock auf Quatschen hat. Das kann auch sein.
Okay.
Aber mich dünkt, der nächste Kultfilm scheint offensichtlich Night on Earth zu sein.
Das ist tatsächlich der großartige Night on Earth. Ich wollte aber, du steigst wirklich vorne ein in einem Taxi? Ich meine, die meisten haben da ihre Privatklamotten und Pornos liegen und so. Und die sind das ja gar nicht mehr gewohnt, dass man vorne einsteigt.
Ich war, glaube ich, das einzige Mal hinten gesessen, als man es musste mit der Maske im Lockdown. Ansonsten bin ich da eigentlich eher jemand, der gerne vorne sitzt.
Ach krass, ja. Ich bin tatsächlich jemand, der ungern quatscht im Taxi. Dann könnte ich aber nicht in diesem Film mitspielen. Night on Earth vom großartigen Jim Jarmusch von 1991. Und das ist ein Episodenfilm, den hat er dahin gebastelt, nicht synchronisiert, das heißt alle, also du kannst es natürlich untertitelt irgendwie genießen, aber alle Figuren sind nicht synchronisiert, was ich sehr, sehr geil finde. Und es geht einfach darum, um fünf Taxifahrer in fünf verschiedenen Städten auf dieser Welt, werden die Geschichten erzählt, alle zur selben Zeit, also von morgens 7 und die meisten spielen irgendwie gegen 4 Uhr nachts. Und Jim Jarmusch hat jede Stadt am Anfang mit so einem geilen, authentischen, stylischen Bildern fotografiert. Und es ist wirklich, also ich habe mir den zur Vorbereitung nochmal wirklich reingezogen. Und wie man sich halt so, also nicht New York mit Neon-Scheiß und Times Square und bla bla. Ist doch der Times Square, ne? Oder ist der London Line?
Also Impressionen aus der Stadt.
Impressionen, richtig coole Sachen irgendwie. Und die meisten Episoden, also sind alle ein bisschen melancholisch angelegt, alle sehr unterschiedlich. Die einzig wirklich lustige, auch mein All-Time-Favorite, ist genau die, oder die, wo die mit einem Toten endet. Das ist ein bisschen strange.
Das heißt, jede Episode besteht darin, dass wir Leuten beim Taxifahren zuschauen, wie sie Fahrgäste von A nach B fahren. Und da entspinnt sich eine besondere Situation.
Ja, genau. Ja. Und die erste Story spielt in L.A. mit der sehr, sehr jungen Winona Ryder, die da so, also da habe ich mir so gedacht, wie kann man mit 16 schon Taxi fahren, weil die sieht aus wie, also 15, 16 in dem Film, unfassbar.
Sehr jung aus,
ja. Mit so dreckigen Fingernägeln, so einem total runtergerotzten 90er-Jahre-Outfit, kettenrauchend, Kaugummi kauend, völlig abgeklärt nach außen hin. Und die nimmt am Terminal, Flughafenterminal, nimmt die so eine Stylo-Casting-Agentur. Tusse mit und soll die nach Beverly Hills fahren.
Ja.
Da entspinnt sich halt so ein Gespräch und dann kommt so raus, dass beide irgendwie Probleme mit dem Job haben und beide Probleme mit den Männern. Und ja, und die Frau da hinten ist ziemlich beeindruckt von dieser Winona Ryder.
Ja.
Und bietet ihr am Ende tatsächlich einen Job als Filmstar an. Also sie meint, sie kann sie unter ihr Fittich nehmen.
Ja.
Und Winona ist so cool und sagt, na, sie hat ihr Leben schon verplant und sie will
Mechanic werden.
Mechanic, ja. Ein Car-Mechanic.
A Yam oder Yam.
Genau, a Yam oder Yam.
Also das, was man sich halt sozusagen als Lottogewinn so vorstellt, so der Traum eines jeden jungen Menschen, du bist in Los Angeles und nimmst halt eben so eine Casting Agentin irgendwie mit hinten rein und dann sagt die, pass auf, ich biete dir einen Job beim Film an, hast du Bock? Und jeder würde sofort ja sagen, aber ja. Sie sagt, nee, mach ich nicht. Ja.
Und was ist heute? Heute wollen sie Streaming, Podcast oder Internetstar werden. Ja,
genau.
So wie wir mit unseren 460.000 Followern.
Ja, ja.
Von L.A. geht es dann nach New York und da ist unsere großartige Hauptfigur, also der Cab-Driver ist Armin Müller-Stahl. Mhm. Alias Helmut Grokenberg aus Dresden, der eigentlich Clown ist und an diesem Tag oder in dieser Nacht in New York seine erste Taxifahrt hat. Mhm. Das Blöde ist dabei, er kann so gut wie gar kein Englisch, kennt sich in der Stadt null aus
und
fährt ein Automatiktaxi. Ja.
Dass er nicht wirklich fahren kann.
Dass er überhaupt nicht fahren kann. Also er kommt da so angefahren, so
D is to drive.
Ja. Das sagt der spätere Kunde, der Jojo, dessen Schauspielernamen ich mir nicht merken kann.
Giancarlo Esposito? Ja.
Und der, wo war der Breaking Bad?
Der hatte dann später nochmal einen Riesenwurf gemacht, ein Comeback. Der hat natürlich vorher auch nach Night on Earth mehrere Filmauftritte natürlich gehabt, aber ganz besonders große Popularität hat er dann eben bekommen als Bösewicht in Breaking Bad. Und von da an ging es halt nochmal mega steil. Der hat dann auch in The Mandalorian hat eine Hauptrolle gehabt, okay, als Bösewicht. Also der ist super.
Ja, der war auch in dem Film. Da spielt er halt, wie gesagt, diesen Jojo, einen afroamerikanischen New Yorker mit einem mega New York Slang und übernimmt halt, weil er so genervt ist vom Fahrstil von Armin Müller-Stahl, halt kurzerhand das Steuer und sagt, we're going to Brooklyn, ich kann es halt nicht so gut. Und Armin Müller-Stahl sitzt einfach nur daneben. Die fahren also durch die Nacht und erzählen sich was und macht sich der New Yorker, der Jojo macht es halt über Helmuts Namen lustig, weil das klingt ja im Englischen wie Helm, Helmet. Mhm. It sounds like Helmet, like a ham you wear on the head. Und Helmut sagt, okay, wie heißt du denn? Und er so, Jojo. Ja, Jojo ist ja das Ding, was man, nein, it's Jojo. It's my name, Jojo. Ja. Not a toy.
Stimmt, die haben so ja, der hat so eine Attitude. Und lustigerweise, sie tragen eigentlich auch fast die gleichen Mützen.
Ja, genau.
Und er sagt halt, bei Helmet sieht es scheiße aus, genau. Aber seine Mütze ist so fresh, ist the hype.
It's the hype. Und noch ein Highlight auf der Fahrt ist dann, Jojo entdeckt seine Schwägerin in Brooklyn auf der Straße, die irgendwie gerade, keine Ahnung, feiern gehen will, das geht ihm aber total auf den Sack, steigt also aus, schleppt die ins Taxi und die beiden liefern sich da einen Fulltime Shut up, fuck you, bla, Beef im Taxi, was Helmut total geil gefällt, der fährt total auf diese Frau ab. Wenn sie mal lächelt, sieht sie auch wirklich cool aus.
Rosie Paris ist das, glaube ich, ja.
Keine Ahnung. Mm. Den Namen habe ich verdrängt. Mhm. Naja, auf jeden Fall kommen sie an Helmut verabschiedet sich und Jojo erklärt ihm noch den Weg zurück. Leider biegt dann Helmut irgendwie falsch ab und fährt in die falsche Richtung und man sieht ihn halt noch ein bisschen durch Brooklyn irren, überall sind dann noch auf einmal Sirenen und Feuerwehr und so und man weiß leider nicht, was dann aus ihm wird. Aber trotzdem sehr, sehr lustige Story.
Ja, absolut.
Die anderen beiden sind dann eher düster. In Paris geht es um Rassismus und so eine hellsichtige Blinde irgendwie am Ende und in Helsinki, das ist die düsterste, die mir auch am wenigsten gefällt, eine Story auch mit, der ist in Schwarz-Weiß, die Story, ne?
Der ist in Schwarz-Weiß mit den Stammschauspielern der frühen Aki Kaurismäki-Filmen, ja, zum Beispiel Matti Pelon, Bäh.
Ah, okay, Bäh. Däh. Ja. Wie du das aussprichst, dafür bist du dann da.
Ich ja, nicht. Ja.
Also der ist düster, da geht es um, keine Ahnung, Jobverlust und Ehebruch und Frühgeburten. Und ja, das ist also nicht so meine Story. Dann kommen wir aber nach Rom. Mhm. Auch um 4 Uhr morgens mit dem großartigen Roberto
Benigni.
Roberto. Grossartige. Ja. Und er fährt auch, der ist halt... ja, so eine mega Frohnatur fährt durch das nächtliche Rom mit Sonnenbrille auf.
In so einem Klappertaxi, ne?
In so einem Klapper, jetzt ungefähr so groß wie ein Mini oder noch kleiner. Sonnenbrille auf, kettenrauchend und fährt dann durch Rom, entdeckt dann ein vögelndes Pärchen auf einer Vespa, später noch ein vögelndes Pärchen, ich glaube, es ist das gleiche, an der Hauswand und fährt dann über so einen Platz und entdeckt einen Priester. Mhm. Der dringend ein Taxi braucht. Was Roberto Benigni nicht weiß, der Priester ist herzkrank und ist wirklich Priester und Robert Benigni denkt die ganze Zeit, er ist ein Bischof.
Ja.
Ein Priester steigt also ein, sagt, er will nach Turbotino oder irgendwie so dahin und Roberto Benigni ist total begeistert, dass er einen Bischof im Auto hat und der Priester immer, ich bin kein Bischof, lass mich in Ruhe, du Arsch, ich bin kein Bischof und ist total genervt und wie gesagt, Hintergrund ist, er ist ein erzkatholischer Priester. Mhm. Und Benigni ist dann so euphorisiert, dass er diesen Priester oder Bischof im Auto hat, dass er dann sagt, Padre, das ist eine gute Zeit zu beichten.
Ja. Und, Taxi wird zum Beichtstuhl.
Taxi wird zum Beispiel, Priester ist not amused und sagt, ne, geht nicht, anonym und so. Und Benigni sagt, oh, nein, es ist alles cool, weil wir sehen uns dann nie wieder. Ja. Also Anonymität ist gewährt. Raucht dann wieder und der Priester sagt, fängt an zu husten und Benigni, Entschuldigung, ich habe das Rauchen verboten, vergessen, Schild rauszuwerfen, schmeißt raus und raucht weiter. Und dann fängt er an zu beichten und erzählt dem Priester halt von seiner Pubertät, wo er also seine Sexualität erwacht, wo er Gefühle bekommt, wo er und versucht, sich Erleichterung zu verschaffen. Auf einem Dorf, wo es halt nichts gibt, keine Frauen und alles. Mhm. Und dann erzählt er dem Priester.
So wie Thüringen.
So wie, ich weiß noch nicht in Thüringen, aber gut, so kann ich es mir vorstellen. Und dann sagt er ihm also, und mein erstes Erlebnis war ein Kürbis. Und der erzkatholische Priester hätten kriegt also schon die mittlere Krise. Und Benigni erzählt in allen Einzelheiten, wie weich der Kürbis ist und wie hat die Schale und das Fleisch und saftig und feucht und wie er sich daran vergeht. Und dass ihm das aber irgendwann nicht mehr genug war und er sagte, er bräuchte etwas Lebendes.
Ja, ja.
Etwas mit Seele. Ja. Etwas, was einem in die Augen schaut. Der Priester ahnt nichts Gutes und Benigni sagt, und es war... ein Schaf.
Ja, das stimmt.
Das Schaf nennt er Lola.
Das Schaf
und, erzählt dem Priester in allen Einzelheiten, wie weich das Schaf war und wie flauschig mit den Haaren und er hat es genommen. Und es wäre halt kein altes Schaf gewesen, so ein Blöcknis, so blö, 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 sondern es wäre ein ganz zartes Schäfchen mit einer zarten Stimme. So, mie. Und es hätte ihn immer so angeguckt aus den großen Augen und er hat genommen und es wäre seine Freundin geworden und immer so und sein Vater kriegt es spitz und nimmt ihn das Schaf weg und verkauft es an einen Fleischer und sein Herz ist gebrochen.
Stimmt, es wird nicht geschlachtet, sondern es wird verkauft.
An ein Mascherado. Und danach geht es weiter mit ihm, gut, das Schaf ist weg, der Kürbis ist weg, er wird älter und sein Bruder hat eine sehr attraktive Frau. Und dann ist er dann eines Abends da essen und der Bruder ist so ein Gas-Wasser-Scheiße-Installateur-Typ und wird zu einem Notruf gerufen und die Schwägerin, seine Schwägerin, wäscht dann ab und drehte ihm halt den Rücken zu und dann erzählte der Priester halt, ja, da stand sie mit ihrem großen Hintern, mit diesem geilen Backen und diesem knappen Höschen und alles erinnerte an den Kürbis mit, und an das Schaf, so weich und flauschig und hart und feucht und ich wurde heiß. Ich wurde heiß. Ich musste sie haben und es kam über mich. Priester, Sie müssen verstehen, ich war jung und es war, ist kein Schaf und kein Kürbis. Es war meine Schwägerin, ich weiß, es war falsch, aber ich musste über sie kommen, es gegen Katunga, Katunga, Katunga. Und wir haben es getrieben auf dem Boden, auf dem Tisch und überall und immer weiter Katunga, Katunga. Und der Priester hinten versucht noch seine Herztabletten rauszuholen. Dann fährt Benini über den Hubbel, die Herztabletten kullern in den unteren Raum. Und während er noch Katunga, Katunga sagt, kriegt er hinten einen Herzinfarkt und kratzt dann halt ab. Das rafft Benini nicht sofort. Asas rafft, kriegt er totale Vorwürfe, macht, sagt er, ich habe einen Priester getötet, ich habe einen Padre, ich habe einen Bischof getötet. Und legt ihn am Ende, also nachdem er noch die ganzen Transnoten und so, ich vergessen, das ist aber auch wurscht, und legt ihn nachher auf einer Parkbank ab, zieht ihm noch seine Sonnenbrille an und flüchtet dann in das nächtliche Rom und lässt den Priester auf der Parkbank. Großartig gespielt, das All-Time-Friend, nur allein wegen dieser Story muss man sich Night on Earth angucken.
Stimmt, die ist klasse. Also das war so, finde ich, so von Jim Jarmuschs Frühwerk, so der Film, der am populärsten war und der alle Leute, die da mitgespielt haben, extremst bekannt gemacht hat. Ja. Also Benigni hat vorher, glaube ich, in Down by Law auch unter Jim Jarmusch gespielt mit Tom Waits, der hier die Musiker natürlich gemacht hat in Night and Earth.
Stimmt, ja.
Benigni hatte man da dann auf dem Schirm gehabt nach Night and Earth. Super Film.
Mega.
Ja, angucken. Sehr schön. Ja, da komme ich jetzt mit meinem zweiten Film. Wir haben vorhin bei Cannonball Run über das Rat Pack gesprochen.
Ja.
Und wir gehen jetzt vom Rat Pack zum Brat Pack. Kannst du dich noch an das Wort erinnern, Brat Pack?
Jetzt mach nicht den Film, den ich machen wollte.
Ah.
Oh, jetzt mach nicht Ocean's 11.
Nein, nicht Ocean's 11. Aber das Brat Pack irgendwie, also das Bratzen.
Ah, das ist Brad Pitt und...
Nee, also die Gören sozusagen, die jungen Gören von Hollywood, das war damals Emilio Estevez.
Ah, stimmt.
Molly Ringwald, Judd Nelson, Anthony Michael Hall, Ally Sheedy, Rob Lowe zum Beispiel war noch dabei und die spielten bis auf Rob Lowe alle in dem Film, mit den ich jetzt vorstelle, und zwar The Breakfast Club.
Breakfast Club, yes!
Yes, indeed, von 1985 von einem der ganz großartigen, mittlerweile leider verstorbenen Filmregisseure und Drehbuchautoren John Hughes.
Der Kultregisseur der 80er.
Ja, genau. Was hat er noch gemacht?
Oh mein Gott, der hat so viel. Also er und John Landis haben, glaube ich, so ziemlich alles abgedeckt, was an Mega-Klassikern aus den 80ern kam. Aber die jetzt alle aufzuzählen, ist, glaube ich, müßig.
Also man kennt auf jeden Fall noch Ferris macht Blau.
Ah ja, natürlich.
Klar, Pretty in Pink.
Lisa, der helle Wahnsinn.
Mhm, genau, und der hatte halt eben so eine Art, ganz gut mit jungen Leuten umzugehen, und in dem Film geht es halt eben auch um junge Leute, nämlich um Schülerinnen und Schüler, die an einem Samstagvormittag in der Schule sitzen müssen, in der Bibliothek, und dort einen Aufsatz schreiben müssen. Sie müssen nachsitzen und zur Strafe müssen sie halt eben Aufsatz schreiben. Worum geht es da in einem Aufsatz?
Also soweit ich mich erinnern kann, ist es, sie sollen aufschreiben, was sie denken, wer sie sind.
Super, genau. Und du hast halt eben so sehr klischeehaft erstmal in jeder Figur so einen bestimmten Archetyp. Also Judd Nelson spielt als John so einen Punk, so einen Freak. Emilio Estevez spielt Andrew, so die Sportskanone, der versucht immer Stipendien zu bekommen, aber den eigentlich alle so ein bisschen für doof halten. Molly Ringwald spielt Claire, so ein Mädel aus gutem Hause, ein bisschen verwöhnt.
Eine Tusse. Sagen wir es, wie es ist.
Ja, Anthony Michael Hall spielt Brian, das ist so der Streber.
Super Nerd.
Ja, und Ally Sheedy ist Allison, so ein Mauerblümchen. So ein bisschen Goth-mäßig.
Genau,
so
Emo-Goth. Goth-mäßig.
Ja. Und dann sitzen die halt da und haben eigentlich nichts miteinander zu tun in der Schulzeit. Also die würden sich normalerweise nie unterhalten.
Ja.
Und jetzt sind sie aber gezwungen, miteinander irgendwie die Zeit umzubringen. Und natürlich wird das dadurch noch ein bisschen schwieriger. Sie haben einen Wächter, also einen Lehrer, der sie bewacht, den alle hassen, der dann so ein paar Räume weiter seiner Arbeit nachgeht und die Schülerinnen und Schüler sich selbst überlässt.
Ja.
Und dann beginnt das eben, dass Bender, also die Figur von Judd Nelson, keinen Bock hat zu schreiben und ruhig zu sitzen, sondern er stachelt die anderen an, ein bisschen eine Revolution in der Bibliothek zu machen. Und das tun sie dann auch. Und in der ganzen Filmzeit, also Filmerzählzeit ist erzählte Zeit, kommen die sich halt näher und freuten sich an.
Ja, aber es ist, also ich, ist auch wirklich einer der großartigen, also wirklich ein sehr großartiger Film. Aber es ist natürlich mega Klischee, ne? Ja. Wenn ich erinnern kann, wenn die alle ihr Mittagessen auspacken. Mhm. Also hier, der Supernerd hat halt so eine Butterbrotdose mit Toastbroten von seiner Mutter die Kruste abgeschnitten.
Ja, stimmt.
Dann hat diese Gothic-Maus hat irgendwie, die hat so zwei labbrige Toastscheiben, dazwischen macht sie Puffreis und presst sie zusammen, dann ist das. Mhm. Der Supersportler hat natürlich Äpfel und Müsli.
Ganz gesundes Essen.
Ganz gesundes Essen.
Ja.
Claire,
Sushi.
Die Tussi hat natürlich Sushi.
Ja.
Und was hat nochmal der Punk? Der hat.
Ich glaube gar nichts.
Ich glaube, der hat gar nichts. Der klaut sich irgendwo was.
Ja.
Und also mega Klischees. Und natürlich versucht, also am Ende gibt es zwei Pärchen. Auch das ist natürlich vorherzusehen. Mhm. Der Punk und die Super-Tussi kommen zusammen.
Mhm.
Und natürlich die Sportskanone mit dem Gothic Girl,
ja,
die sich nachher die Haare zurückkämmt, von Claire noch geschminkt wird. Und dann ihr Gesicht zum Vorschein kommt, natürlich der Einzige, der nachher die Arbeit hat und zwar den Aufsatz schreiben muss, ist der Nerd und der bleibt natürlich allein.
Stimmt. Das ist so, dass der Film, die Eingangsszene ist, die Schülerinnen und Schüler werden von ihren Eltern zur Schule gefahren und verabschieden sich im Auto von den Eltern.
Auch
und
da ist Klischees mit den Autos. Absolut. Ne?
Und wie sie sich verabschieden von den Eltern und der eine schämt sich dafür, dass er nachsitzen muss und sein Vater sagt, nee, das ist schon okay, das kriegst du hin. Und
das war der Nerd.
Genau. Und der Film endet damit, dass sie dann nach dem Nachsitzen wieder, also geläutert, die sie jetzt mittlerweile sind, merken, dass sie mehr gemeinsam haben, als sie eigentlich dachten am Anfang. Und eben zwei Paare entstehen da. Dann werden sie von ihren Eltern wieder abgeholt. Mhm. Und zurück bleibt Judd Nelsons Figur John, der dann diesen ikonischen Sprung in die Luft macht.
Ja, mit der direkten Faust.
Mit der Faust. Und wir hören dann den Song Don't You Forget About Me von Simple Minds.
Großartiger Film.
Ja. Und der ist so super, weil der hat so viele Szenen, die man einfach immer noch kennt. Also ich habe den das erste Mal gesehen mit meinen damaligen Schulfreunden. Und wir waren alle auch so ein bisschen so wie die Figuren, die wir da gesehen haben im Film. Und wir konnten die Dialoge nachsprechen und den Kram. Ich fand eine sehr schöne Szene, kannst du dich bestimmt auch noch dran erinnern. Also Ellie Sheedys Figur Allison sitzt irgendwie mal während dieser Nachsitzzeit an ihrem Pult und hat irgendwie was gemalt auf einen Zettel, so ein Stillleben oder irgendwie sowas. Ne? Und dann hat er schwarze Haare. Und dann greift sie sich mit den Fingern in die Haare und dann fallen die ganzen Schuppen wie Schneeflocken auf das Bild. Und die Kamera zeigt es dann von oben, wie halt eben diese Schuppen als Schneeflocken auf das von ihr gemalte Bild drauf fallen. Und wie sie sich dann freut, Allison strahlt dann so völlig verzückt in die Kamera und so. Eigentlich mega eklig, aber sehr poetisch gefilmt.
Das ist mir komplett entgangen.
Das ist super.
Also ich weiß, wie die da sitzt und das Bild malt und dann sich so freut und sich die Haare wuschelt.
Ja.
Das mit diesen, aber vielleicht, weil ich es auf so einem sehr kleinen 15 Zoll Röhrenmonitor gesehen habe. Nee, wirklich, das habe ich nicht gesehen.
Ja.
Woran ich mich erinnern kann, ist natürlich die Szene, wo die Tusse Claire an ihrem Pult sitzt und der Punk muss sich vor dem Lehrer, der immer mal wieder reinkommt, wenn er Ärger oder wenn er was hört von denen, reinkommt, was ist hier los?
Muss sich verstecken, weil er wurde vorher separiert in Isolationshaft sozusagen eingeschlossen und hat sich dann befreien können und dann muss er sich halt irgendwo verstecken, wenn der Lehrer wieder zurückkommt.
Und versteckt sich unter dem Pult von Claire und zwar hat sie so die Beine auseinander und man sieht unter ihrem Röckchen ihr Höschen und ihr und er direkt davor guckt genau auf dieses Höschen und nähert sich dann ganz langsam dem Kopf und die Kamera zeigt sie, wie sie oben mit dem Lehrer labert und er geht mit dem Kopf zwischen ihre Beine, sie kneift zusammen und der Lehrer ist was Und also, nein, ist alles okay, ist alles okay. Und also das ist, diese Höschenszene, die ist mir noch in Erinnerung.
Ja, das ist aber auch echt, eben solche Themen hat der Film halt eben auch angesprochen. Also, und zwar auf eine sehr leichte Art und Weise. Das fand ich immer ganz schön. Also wenn es dann mal ernsthaft wurde, also zum Beispiel auch die Reaktion von Claire, sie knallt ihm dann auch eine.
Ja.
Und die, die akzeptiert er auch natürlich dann auch, ne? Und, ne, oder Themen wie der Hausmeister, der ja auch eine wichtige Figur ist in dem Film, ja, weil wir haben ja nur diese Schülerinnen und Schüler, dann den Lehrer und den Hausmeister, ja, der sozusagen dem Lehrer auch klar macht, pass auf, so ohne mich läuft hier gar nichts.
Ja.
Und der ist ein Vertrauter, ein Ally, Verbündeter von den Schülern,
ja,
der dem Lehrer sagt, pass auf, du warst früher auch mal jung,
ja,
also sei mal nicht so selbstgerecht, die haben Scheiße gebaut, aber das macht sie noch lange nicht zu Losern.
Ja.
Nur weil du sie so siehst.
Ja.
Und das finde ich sehr schön, dass der Film alle diese Farben trifft. Komische Seiten hat, aber auch sehr ernsthafte Seiten. Wenn zum Beispiel John erzählt ja über das Verhältnis von seinem Vater.
Mhm.
Und dass sein Vater ihn geschlagen hat. Also,
der Punk jetzt.
Ja, der Punk.
Ja.
Also, dass ihn alle immer für so einen harten Jungen halten und der er halt gar nicht ist, sondern der einfach unter seinem aggressiven Vater zu leiden hat. Und aber auch keine Möglichkeit hat, seine Gefühle zu zeigen, sondern dass er das immer überspielen muss mit Coolness.
Genau.
Und wie das auch gezeigt wird in dem Film und entlarvt wird, ist das echt sehr berührend. Und deswegen macht es den Film für mich zu einem immer noch absolut zeitlosen,
naja, Kultklassiker. Also, reden wir nicht drum herum, es ist tatsächlich wirklich Klischee, ist die Sportskanone. Ist natürlich so, der wird von seinem Vater getrieben, immer wieder Rekorde einzufahren irgendwie. Gewinnen, 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 sagt genau. Er dann irgendwie.
Ja.
Claire ist natürlich, die sagt die ganze Zeit, sie ist so beliebt in der Schule, so beliebt, sie ist so beliebt.
Mhm.
Und davon lebt ihr Image irgendwie, dass sie so beliebt ist, der Nerd.
Und sie kotzt das total an, sie möchte das nicht
haben. Sie möchte es eigentlich nicht haben.
Mhm.
Deshalb wahrscheinlich nachher Konstellation mit dem Punk und der Nerd ist natürlich so, auch er steht mega unter Druck von seinem Vater, dass er immer mega Noten nach Hause fahren muss.
Mhm.
Und ja, die Gothic, das Gothic Girl, ja, das ist auch irgendwie alleingelassen worden irgendwie.
Ja, und da gibt es eine Szene, die hat mir nicht gefallen. Das ist der einzige Aspekt, glaube ich, der mir an dem Film nicht gefällt. Das kannst du dich ja auch erinnern. Ne? Sie geht dann mit Claire mal auf die Toilette. Und dann wird sie von Claire geschminkt und kriegt andere Klamotten an. Das heißt, sie kommt dann raus aus der Toilette und ist dann extremst aufgetakelt mit Lippenstift und Eyeliner und whatnot und Rouge. Mhm. Und auch die Haare sind dann anders gemacht. Und dann sieht sie halt eben so wie so ein All-American-Klischee-Girl aus.
Ja.
Und dann kriegt sie sozusagen ihren Kuss ab. Also was mir da der Film in dem Moment dann halt eben sagt, ist, ja, pass auf, du musst dich einfach ein bisschen hübsch machen. Und dann läuft's schon und so. Das finde ich so ein bisschen oberflächlich.
Naja gut, er hat es natürlich aufgefangen dadurch, dass die Sportskanone, der sich ja in sie verknallt, sie fragt ihn halt total unsicher, und gefällt's dir? Und er sagt dann halt, ja, und sie dann, warum? Und dann sagt er, ich kann dein Gesicht sehen.
Aha.
Was man vorher nicht gesehen hat, okay, weil sie immer die Haare davor hat.
Stimmt, ja, ja.
Und er hat
ja
gesagt, ich kann dein Gesicht sehen.
Ich kann dein Gesicht sehen.
Also John Hughes hat irgendwie wirklich einen geilen Draht zu den Kiddies, und die ja nachher teilweise echt richtig Karrieren hinlegten irgendwie.
Ja.
Vor allem Emilio Estevez.
Ja.
Und,
stimmt.
Die haben richtig, richtig hingelegt. Und er ist absolut sehenswert.
Der hat das Drehbuch in 2 Tagen geschrieben. Die durften also tatsächlich, da gibt es heute schönerweise auf YouTube, kann man das sehen, auch so Making-of und Interviews mit den damals noch sehr jungen Stars, durften auch sehr viel improvisieren in den Szenen oder ihre Dialoge mit beeinflussen.
Also wie gesagt, großartiger Film. Und damit würde ich sagen, schließen wir diese Episode,
ja,
oder diese Republik, 4 Filme waren es, und die uns sehr ans Herz gewachsen sind oder immer noch sind, ja, sehr ans Herz gewachsen sind, und ich hoffe, wir konnten euch ein wenig erhellen. Es hat euch ja etwas Spaß gemacht mit uns, und es werden noch weitere Folgen, schätze ich mal, oder?
Genau, in der nächsten Folge geht es um unsere schweinigsten Witze.
Nein. Schweinigsten. Genau. Eben war die Followerzahl noch auf 75.000 und sie geht auf 75 runter.
Ja.
Dankeschön.
Okay. Bis zum nächsten Mal.
Danke fürs Zuhören.
Bye bye.
Ciao, ciao.
Backstage Burner.
Bullshit Stories von der Generation X zur Gen Z.